Seelenfutter Folge 105 von Martins Fischern und dem Witz ohne Salz. Gedichte von Gerard Manley Hopkins und George Gordon Byron.
Wie Martins Fischer Feuer fangen, wie die Bellen Flammen ziehen, wie kullernd über runden Brunnenrand der Kiesel klingt.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Leute, die ihr uns zuhört. Eine wunderschöne lyrische Begrüßung von Susanne zu unserem 105. Podcast. Und wer genau mitzählt, sagt 105, das ist doch 52 mal 2 plus 1. Jawohl, Susanne, wir gehen ins dritte Jahr mit dieser Folge unseres kleinen, aber feinen Lyrik-Podcasts. Susanne Gasowski, ja. Die Autorin, lebt auf Eiderstedt, sitzt dort in ihrem Bürochen, und ich bin Friedemann Margor, Pastor Nusum, sitzt hier in meiner Kemenate, und wir machen eine neue Folge über zwei Gedichte, zwei sensationelle Gedichte, wenn ich das hier mal kurz sagen darf.
Ja, das finde ich allerdings
also,
auch.
Und sensationelle Gedichte. Wir starten das dritte Jahr spektakulär.
Ja, ich finde auch. Also spektakuläre Dichter, spektakuläre Gedichte. Und tatsächlich, bei uns ist die Homeoffice-Pflicht noch nicht gefallen. Wir sitzen nach wie vor getrennt voneinander. Und irgendwie hat sich das so eingegroovt, das funktioniert,
oder? Ja, ich weiß
oder?
Gar nicht. Susanne, ich weiß gar nicht, ob ich das kann, wenn wir uns in die
Augen würde ich auch nicht, können, glaube ich.
Also, ich finde, wir sollten das Systemchen nicht verändern.
Nein, auf keinen Fall. Gibt ja auch keine.
Ich bin extrem Ohr und freue mich aber, dir auch ein bisschen was zu erzählen.
Ja, ich habe auch keine Ahnung. Ich habe tatsächlich von über deinen Dichter noch nichts gehört. Auch noch nie was gelesen. Ja. Und der Textauszug, den du geschickt hast, sensationell. Leg mal los.
Ja, Gerard Manley Hopkins. Also ehrlich gesagt habe ich jetzt auch seine gesammelten Werke nicht alle vorher gelesen, sondern bin auf dieses Gedicht gestoßen. Ich erzähle gleich noch ein bisschen wo und wie, und habe mich spontan verknallt.
Das passiert ja manchmal bei dir, ne? Dass du dich dann irgendwie in einen Text so richtig verguckst.
Ich lese das und denke, boah. Das möchte ich ins Seelenfutter schleppen, und habe ich jetzt auch, also mache ich jetzt auch. Hopkins ist geboren, ich muss dir ein bisschen erzählen zu seinem Leben, weil das, glaube ich, schon richtig spannend ist als Kontext zu dem Text, den ich dir und euch gleich vorlese. Hopkins ist geboren in Stafford bei London im Jahr 1844. Und im Jahr 1889 in Dublin gestorben. Aufgewachsen in London, in einem Elternhaus. Der Vater war, ich sag nochmal, 1844 geboren, war Versicherungsvertreter. Ich glaube, das gab's in der Zeit vor allen Dingen in England, oder? Also habe ich ein bisschen gestutzt. Sohn eines Versicherungsvertreters, in London groß geworden, besucht das College in Oxford, in dem Oxford, also in dem legendären, und wird Anhänger der sogenannten Oxford-Bewegung, von der ich bis vor wenigen Wochen noch nie was gehört habe. Der geistige Leader dieser Oxford-Bewegung ist Edward Pusey, und er formt mit dann vielen anderen Intellektuellen zusammen eine religiöse Strömung, die die anglikanische Hochkirche, also die ja eine protestantische Kirche ist, in die Richtung des Katholizismus schieben möchte. Eine Gegenbewegung, weil es so in der Mitte des 19. Jahrhunderts eine starke liberale Strömung gab in der anglikanischen Kirche, und Pusey und seine Anhänger, man nennt die Bewegung auch Puseyismus, hat es das gebracht, schieben gegen. Dazu gehört auch Gerard Manley Hopkins, der dort an dem College studiert und wenige Jahre später, nämlich 1866, schlussendlich zum Katholizismus konvertiert, in Wales ein Theologiestudium aufnimmt und zwei Jahre später dem Jesuitenorden beitritt und Priester wird. Hm. eine Konsequenz für sein persönliches Leben ist gewesen, dass er 7 Jahre nicht gedichtet hat im Zusammenhang mit seinem Eintritt in den Jesuitenorden, also ein Verzichtsweg, ein Entsagungsweg, ist dann ausgebildet worden zum Lehrer zunächst und dann ist er Professor für klassische Philologie geworden am University College in Dublin, also nach Irland gezogen und dort auch dann verstorben, relativ jung, mit 45. Und diese Bewegung nach Irland, die deute ich jetzt auch als eine Bewegung, die mit seinem erstarken Katholizismus zusammenhängt, weil natürlich die römisch-katholische Kirche auf der irischen Insel, die damals ja noch komplett zu Großbritannien gehörte, viel mehr verwurzelt war als im englischen und walisischen Bereich. Also so viel ein bisschen zu seinem Lebenshintergrund. Und der Text, den ich lese, ist kein vordergründig theologischer Text, aber es ist ein hochspirituelle Zeilen, kann ich schon mal so ein bisschen spoilern. Was vielleicht interessant ist, Hopkins hat zu Lebzeiten keine einzige Zeile seines Werkes veröffentlicht. Und nur seinem Freund Robert Bridges ist es zu verdanken, dass seine Gedichte rausgegeben wurden, gesammelte Werke im Jahr 1818, also 29 Jahre, nachdem Hopkins gestorben war. Und ich habe gelesen, er gilt heute im englischsprachigen Raum als ein ganz hoch anerkannter Dichter des 19. Jahrhunderts. Aber es ist eben die Blüte wirklich erst aufgegangen, lange nachdem er gelebt hat.
Beeindruckend, das ist, ja, wir werden hören, das ist eine wahnsinnig spannende Sendung.
Ich habe das Gedicht, das übrigens undatiert ist und finde ich jetzt auch nicht so schlimm, weil es tatsächlich unglaublich zeitlos ist, gefunden in einem Buch, das der Autor Andreas Weber geschrieben hat, Journalist und Sachbuchautor. Das Buch habe ich hier gerade neben mir auch nochmal liegen. Lebendigkeit heißt das. Und das ist der Entwurf einer erotischen Ökologie. Was das bedeutet, ich kann ja sagen, das ist eine eigene Podcast-Folge. Super spannender Ansatz, Natur und Verbundenheit als großes System zu denken. Ja. Also das ist jetzt hier 1000-mal zu kurz und dann mögen mir verzeihen. Andreas Weber nimmt in seinen Überlegungen das Gedicht von Hopkins auf und hat es selbst übersetzt und uns auch die Veröffentlichung hier zugesprochen, ihr zugestimmt. Das finde ich natürlich ganz toll, weil es eine sehr, sehr schöne Übersetzung ist, wie ich finde. Und er schreibt in dem Buch, dass Hopkins Sprache zittert vor Staunen. Und ich finde, das trifft es unheimlich gut. Also ein Staunen über die Natur, über ihre Art zu sein. Da kommen wir gleich noch ein bisschen genauer zu. Und ich habe über Hopkins gelesen, dass man ihm eigentlich zwei Dinge vor allen Dingen hoch anrechnet. Das eine ist eine wahnsinnige stilistische Entwicklung, die er angestoßen hat. Denn er ist groß geworden in der Zeit, in der die englischsprachige Lyrik eine sehr klare, feste rhythmische Struktur hatte. Und er hat diesen Rahmen gesprengt, nennt das selbst den Sprungrhythmus, also eine variable Anzahl von Silben in einer Zeile. Das wirst du merken gleich beim Text, dass das überhaupt nicht eng gefasst ist in der Form, sondern sozusagen aufbricht wie Frühlingsknospen. Und was eben ganz spannend ist, ist seine Art, Natur und Religion zu verbinden. Aber vielleicht reicht das jetzt erstmal so. Der vorgebenden Worte sei jetzt genug, denn ich will es dir vorlesen.
Bitte.
Wie Martins Fischer Feuer fangen, wie Libellen Flammen ziehen. Ich mache hier mal eine kleine Semikolon, Susanne, weil du hast ja diesen Anfang auch vorhin gelesen. Sagt dir der Begriff Martinsfischer was? Ich habe ihn nicht gekannt, ich habe ihn nachgeschlagen. Vielleicht erkläre ich das einmal jetzt vorweg.
Gerne. Also er sagt mir auch nichts. Stimmt.
Danke.
Absolut, danke. Nein, überhaupt nicht. Danke. Martinsfischer? Keine Ahnung. So, also, ich hätte dich im Nachhinein darauf angesprochen, aber jetzt mach's doch direkt, dann wissen wir gleich,
wo mach's einmal vorweg. Also im englischen Original heißt es Kingsfisher. Und das ist der Eisvogel. Und der Eisvogel hat sowohl im englischsprachigen Raum, aber vor allen Dingen auch Frankreich, Spanien, Italien, auch den Namen Martinsfischer.
Okay.
Geht auf eine Legende zurück, dass der heilige Martin einen schmuddeligen Vogel sieht, der im Bach fischt, und ruft ihn zu sich. Und der kommt sofort und sagte, du bist ja ein gehorsamer Vogel. Zur Belohnung wirst du der schönste Vogel auf der Welt und kriegst einen Namen, nämlich meinen Namen, Martinsfischer, und die Erlaubnis, ne? du darfst überall fischen. So, Martinsfischer. Gut. So, jetzt fange ich nochmal an.
Bitte.
Eisvogel, stell dir den vor. Wie Martinsfischer Feuer fangen, wie Libellen Flammen ziehen, wie kullernd über runden Brunnenrand der Kiesel klingt. Wie jede Saite klingt, der Bogenschwung der Glocke Stimme nimmt, den Namen hinauszuschleudern. Tut alles Sterbliche nur dieses Ding, nur eines. Das Sein, das in ihm wohnt, nach außen zu verströmen. Sein selbst, ganz selbst zu sein. Ich selbst spricht es und schreibt sich ein. Laut ruft es, was ich tue, das bin ich, und dafür kam ich her. Gerard Manley Hopkins.
Ja, das ist...
Jetzt kommst du.
Ja, das ist schon. Wir haben ja das große Vergnügen, dass wir die Texte immer schon lesen. Und du hast es mir geschickt. Und ich bin natürlich sofort an dem letzten Vers hängen geblieben. Und habe nach diesem letzten Vers natürlich wieder nochmal von vorne angefangen. Und habe all das unter diesem Ausruf nochmal gesehen. Und das ist schon bemerkenswert. Was ich tue, das bin ich, und dafür kam ich her. Und dann schaut man sich alles nochmal anders an, wie Martinsfischer Feuer fangen, also diese Naturbeschreibungen, die er hat, wie kullernd über der runden Brunnenrand der Kiesel klingt. Was ich tue, das bin ich, und dafür kam ich her. Alles hat in sich seine Bedeutung. Wird durch sozusagen das, was es tut, lebendig und existiert, ja, also durch das, was es, das finde ich beeindruckend. Also so lese ich das, so habe ich das, der Bogenschwing der Glocke nimmt, den Namen hinauszuschleudern. Also für mich ist der letzte Vers der Schlüssel, um zu verstehen, wieso er diese Dinge so genau beschreibt und so besonders.
Ja, ganz sicher. Die letzte Zeile ist ein Schlüssel. Ich glaube auch davor, dieses kleine Stück, sein Selbst, ganz selbst zu sein.
Ja.
Also es ist ja, genau. Es klingt erst so ein bisschen verschachtelt philosophisch, aber wenn ich es auf der Zunge, also auf meiner gedanklichen Zunge zergehen lasse, sein Selbst, ganz selbst zu sein, in die höchste Stufe der Echtheit und der Authentizität zu kommen, dafür kam ich her. Das ist also ein großes Finale. Und ich finde es schön, wie du sagst, daraus liest sich der Anfang nochmal neu.
Ja,
denn
so geht's mir. Auf
die, die Akteurinnen, die Akteure dieser Erkenntnis sind ein Eisvogel, eine Libelle und ein Kieselstein. Also Und ein Kieselstein, ich wollte es nur noch mal sagen. Ein Stein, der genau dieses vermag, so wie der Martinsfischer, zu sein und dieses Sein nach außen zu tragen. Ja, und seinen Sinn darin zu finden. Der Stein hat einen Daseinssinn, einen Schöpfungssinn.
Genau.
Also das ist einfach großartig.
Ja, 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 genau so ging es mir auch. Also ich kann ihm bei jedem, erstmal am Anfang natürlich immer mitgehen. Ich bin dir dankbar für die Erklärung des Martinsfischers. Ich habe es natürlich nicht nachgeschlagen, weil ich dachte, das wird der Friedemann schon mitbringen, die Erklärung.
Das macht er schon,
genau. Und kann da mitgehen. Dann bricht es ja nach der Schilderung oder den Schilderungen der Besonderheiten, die Glocke, Stimme nimmt, den Namen hinauszuschleudern. Schleudern, da kommt der tut alle Sterbliche nur dieses Ding, nur eines, das Sein, das in ihm wohnt, nach außen zu verströmen. Also dann fasst er das zusammen, was er oben angedeutet hat und
beobachtet hat,
genau, und dann kommt die Erklärung. Ich finde das phänomenal. Ja.
Diese Bewegung,
genau.
Ich will die nochmal unterstreichen, also dass etwas Gesetztes, eine Sinnhaftigkeit, eine Seinsqualität in den Wesen ist und in dem Geschöpften, und das will raus. Also es will sich verströmen nach außen, die Teile hast du gelesen, und davor heißt es, den Namen hinauszuschleudern. Also die Glocke nimmt Stimme. Also es will raus, es will sich freisetzen, es will sich mitteilen. Das Sein oder die Schöpfung ist nicht einfach da, sondern sie stimmt ein Lied an, sie stimmt ein Klang an, sie will zeigen, dass sie da ist.
Und dass sie dafür auch herkam. Also sie ist sozusagen ganz bei sich selbst, sie will nichts anderes vorgaukeln. Sie ist das, was sie ist, und deswegen ist sie da und deswegen hat sie auch ihren Platz und ihre Berechtigung. Und da ist es egal, ob es der Kiesel ist, der über den Brunnenrand kullert, ob es der wunderbare Vogel ist, der Feuer fängt, oder der Bogenschwung. Das ist nicht wichtig. Und das finde ich richtig stark. Es hat alles. Also es gibt keine Gewichtung darin. Es ist nichts wichtiger oder besser oder schlechter als das andere. Es ist eben einfach alles da. Was ich tue, das bin ich, und dafür kam ich her. Das finde ich schon groß. Ja.
Und Susanne, ich will mit dir einen kleinen Moment darüber schauen mit der Frage, was es austrägt. Also warum hat mich das so,
ja,
warum hat unbedingt mich das so gefasst? Neben dieser wirklich bezaubernden Sprache, diesem Einstieg, also dass der Eisvogel Feuer fängt und die Libellenflammen sind, also das sind ja wirklich kleine Bilderexplosion der Frühlingsschönheit, so kann man das so sagen. Du weißt, was ich meine.
Ich weiß genau, also, was du meinst. Ja, ja, absolut. Im Moment kann man das sehr genau sagen.
Das geht nicht so langsam los, sondern es ist da ist Leben, da ist eine unglaubliche Vitalität in der Sprache und lenkt natürlich meinen Blick hier aus dem Fenster in den Garten und in das, was hier gerade passiert, in dieser Frühlingsstimmung, in einer Welt, die komplett verrückt ist und sie eine Absurdität sich an die nächste zieht, und Nachrichten gucken einen auch wirklich, also es muss ich wirklich dosieren, damit ich so in meiner Balance bleib. Und neben dieser richtigen Beobachtung über die Zeiten, in denen wir leben, passiert das andere auch. Also in dem Sein der Geschöpfe passiert Großartiges. Und gerade jetzt dieses Wunder des Frühlings jedes Jahr neu zu bestaunen und wirklich den Kopf zu schütteln, was sich da ereignet. Also diese Kraft in dem, was ist. Das finde ich wahnsinnig wohltuend und rückt auch wieder was in eine vernünftige Balance oder in eine lebensbejahende Balance. Und das Zweite, was ich so stark finde an diesem Gedicht ist, wenn ich das ernst nehme, ist die Ehrfurcht vor allem, was da ist, riesig. Bei der Eisvogel oder das Ferkelchen oder der Star oder das Huhn im Stall, also alle Geschöpfe bis hin zum Kieselstein haben eine Sinnhaftigkeit in sich und so will ich mit ihnen umgehen. Und daraus kommt eine großartige Haltung der Welt gegenüber.
Ja, finde ich auch. Das springt einen auch sofort an. Aber es ist vor allen Dingen halt dieser letzte Satz. Und dann fange ich an zu verstehen. Ja, also ich folge ihm erst und dann denke ich, das ist es. Genau das, das will er damit sagen. Wunderbar, ganz
dafür ein ganz schöner Text. Dafür kam ich her.
Ja, so. Herrlich.
Also jedes, was wir da draußen finden in dieser Welt, hat ein Woher und einen Auftrag und einen tiefen Sinn und ein tiefes Sein. Toll. Du hast dazu ein Bibelwort gefunden.
Genau.
Hut ab, Susanne, Hut ab.
Ja, ich habe mich wirklich gefragt, was liegt eigentlich in diesem Text? Und es liegt eben darin, dass letztendlich alles eine Schöpfung des Herrn ist und in allem schlussendlich auch ein Funken seiner Kraft und seiner Herrlichkeit liegt. Und deswegen habe ich mich für den zweiten Petrusbrief entschieden. Und darin steht, alles, was zum Leben und zur Frömmigkeit dient, hat uns seine göttliche Kraft geschenkt. Durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine Herrlichkeit und Kraft. Was ich tue, das bin ich und dafür kam ich her. Und schlussendlich ist es ja auch Christus gewesen, der herkam, also und sagte, genau dafür kam ich her. Auch er durch seine Kraft und seine Herrlichkeit und sein Vorbild sozusagen hat er gezeigt, wofür er hier ist und warum auch wir alle eigentlich, egal was es ist, auch hier sind. Ich finde, das steckt für mich in diesem Petruswort.
Wunderbar. Das ist ein wunderschöner Vers dazu und ich sag mal, Hopkins hört uns zu und sagt Amen.
Ja.
Also weil das schreibt er hier ja nicht rein, diese religiöse Herleitung, aber dafür kam ich hier, von wem und wer beauftragt mich und wer gibt mir die Kraft? Und die Antwort gibt dieser Vers aus dem Beginn des zweiten Petrusbriefs. Wunderbar.
Wunderbar. Und dann lies uns doch noch einmal das Gedicht dazu.
Wie Martins Fischer Feuer fangen, wie Libellen Flammen ziehen, wie kullernd über runden Brunnenrand der Kiesel klingt. Wie jede Seite klingt, der Bogenschwung der Glocke Stimme nimmt, den Namen hinauszuschleudern. Tut alles Sterbliche nur dieses Ding, nur eines. Das Sein, das in ihm wohnt, nach außen zu verströmen. Sein Selbst, ganz selbst zu sein. Ich selbst spricht es und schreibt sich ein, laut ruft es, was ich tue, das bin ich und dafür kam ich her. Gerard Manley Hopkins in der Übersetzung von Andreas Weber.
Sehr schön.
Susanne, und du hast es gelesen, du hast dich auch ein bisschen gefreut darüber und dann einen Text gefunden. Da habe ich gestaunt.
Ja, das glaube ich. Der ist ein. Wir kommen jetzt mal now to something completely different, würde ich sagen. Wir kommen jetzt mal tatsächlich zu einer vollkommen anderen Nuance des Ganzen. Und ich werde dir auch gleich sagen, warum ich diesen Text genommen habe. Erstmal kurz zu dem, der es geschrieben hat, nämlich George Gordon Byron, Lord Byron. Eine der wichtigsten englischen Dichter der Romantik, kann man sagen. Knapp 80 Jahre vor Hopkins in London geboren, 1788. Gestorben 1824 im Osmanischen Reich, also in der Türkei. Ist in Aberdeen in Schottland von seiner Mutter erzogen worden, nachdem sein Vater die Familie wohl früh verlassen hat. Seine Mutter bzw. deren Familie war relativ reich, das heißt, Lord Byron hat dann auch geerbt, hatte also ein ziemlich sorgenfreies Leben, wie viele englische Adlige der damaligen Zeit. Aber es ging seiner Mutter offensichtlich nicht gut. Sie war psychisch sehr belastet, unstet, habe ich in einigen Biografien über ihn gefunden, wohl auch dem Alkohol sehr zugetan, kurzum. Der Junge wuchs im Internat auf, es hat ihm aber wohl an Disziplin und Kontinuität gefehlt. Faszinierend ist, was dann schlussendlich die Biografen über seine Persönlichkeit schreiben. Byron war ein schöner Mann, charmant, sehr zwiespältig, gehörte halt in diese englische Bohème. Also er lebte als Adliger, dichtete auch relativ früh, wenn auch am Anfang noch unter ferner liefen. Aber was bei der englischen Gesellschaft sofort auffiel, war seine leidenschaftliche Art zu lieben und vor allen Dingen seine erotischen Eskapaden. Er hatte bisexuelle Erlebnisse, hat die auch sehr offen ausgelebt, hatte offensichtlich ein fast incestuöses Verhältnis zu seiner Halbschwester, war kurz verheiratet, hat sich wieder scheiden lassen, ist dann ins Ausland geflohen, weil sein Ruf in England komplett ruiniert war, muss man sagen, ist dann erst in die Schweiz gegangen, dann nach Italien und ist 1812, ich glaube, da war er noch in der Schweiz, mit einem seiner ersten großen Versepen, auf Deutsch heißt das Ganze Junker Herolds Pilgerreise, über Nacht berühmt geworden und danach zu einer Kultfigur avanciert in England. Er war politisch interessiert und auch aufbrausend und leicht entflammbar. Das zeigt sich zum Beispiel daran, dass er eine Zeit in Italien und gelebt hat in Pisa und Ravenna und 1824 sich dann entschlossen hat, nach Griechenland zu reisen mit dem Schiff, um die Griechen im Freiheitskampf gegen die Türken zu unterstützen. Ist dann nach der Landung des Schiffes an einem Fieber gestorben, konnte also nicht mehr mitkämpfen. Aber das zeigt so ein bisschen das Ungestüme seines Charakters. Das hat ihn bei seiner Leserschaft zu einer Kultfigur gemacht. Also er machte das, was man eigentlich sich nicht traut, aber irgendwie immer sehr faszinierend findet. Und er hat das auch in seinen Figuren immer wieder anklingen lassen. Also viele seiner Figuren aus seinen großen Epen sind ihm ein bisschen ähnlich. Ich habe jetzt logischerweise nicht alle gelesen, aber Lord Byron taucht auch immer wieder in seinen Figuren auf. Und seine Dichtung, und das finde ich schon faszinierend, das hatte ich auch schon gehört, hat große Wirkung gehabt auf die europäische Literatur, unter anderem auch auf Goethe. Der hat nämlich die Gestalt des Euphorion im zweiten Teil des Faustes, den Sohn von Faust und Helena, den hat er sozusagen nach ihm geformt. Also durch Euphorion hat er sozusagen Lord Byron im zweiten Teil des Fausts ein Denkmal gesetzt. Das fand ich auch ganz, ganz faszinierend. Und mitgebracht habe ich uns einen Auszug aus seinem Versepos Don Juan, den er geschrieben hat in Italien zwischen 1819 und 1824, also bis kurz vor seinem Tod. Und er setzt einen Kontrapunkt zu deinem Gedicht. Und der geht so. Viel, was erregt, nicht, was Erregung schafft. Nicht, was zu allen Herzen könnte sprechen. Ein Firnis über jeder wilden Kraft. Alltäglichkeit sogar in den Verbrechen. Witz ohne Salz, gemachte Leidenschaft. Kein Hauch von Wahrheit adelt ihre Schwächen. Die Charaktere sämtlich gleich und glatt. wenn einer überhaupt Charakter hat.
Das ist ein Kontrapunkt.
Das ist ein Kontrapunkt, ja. Mhm. Und ich gesetzt habe ich ihn tatsächlich wegen dieses letzten Verses deines Gedichtes. Was ich tue, das bin ich und dafür kam ich her. Aber dazu muss ich auch stehen. Also das zu rufen, finde ich, bedarf ja auch eines gewissen Selbstbewusstseins und einer gewissen Selbsterkenntnis. Und ich finde diese Art, das ist das, was aus meiner Sicht Byron in diesem Gedicht fordert. Ja, zu dem zurückzukehren, was wesentlich ist. Zu dem sich wirklich anzuschauen, nicht alles sämtlich gleich und glatt zu formen, sondern zu gucken, was bist du denn? Ja, wenn du ein Kiesel bist, was ist denn das, was dich ausmacht? Wenn ich die Libelle sehe, und da ist es ja noch einfach, ja, aber wenn ich der Bogenschwung, die Glocke, der Glockenstimme, was ist denn das, was daran, was in ihm wohnt? Also was ist dem Ganzen eigentlich wesentlich? Was ist der Charakter dieser Dinge? Und vielleicht auch meine, und das kommt ja dann irgendwann auch, schlägt ja irgendwann auch auf mich zurück. Was ist denn eigentlich das, was mich ausmacht? Und das hat mich daran so, also dieser Gedanke, den habe ich damit weiter spinnen wollen.
Genau. Ja, das leuchtet mir ein sozusagen als ein Schattenphänomen des ersten Textes, den ich auch so beschreiben könnte, dass es um die tiefste Wahrhaftigkeit geht. Ja. Und hier bei Byron in einer sehr kunstvoll und feinen Art das komplett vertane Leben beschreibt oder das dran vorbeigehen an dem, was wesentlich ist, genau, und wahrhaftig ist.
Genau. Genau. Ja, und ich meine, er stilisiert sich ja selber, er stilisiert sich ja auch in seinem Leben, und natürlich ist das ein Anspruch, den er damit formuliert. Aber er gefällt mir auch gerade in dieser Zeit jetzt, sich jetzt mal wieder zu besinnen und zu schauen und das, was außen passiert, wahrzunehmen, und sich nicht echauffieren. Vieles, was erregt, nicht was Erregung schafft. Nicht was zu allen Herzen könnte sprechen. Es ist dieser Kakophonie der Stimmen, in diesem Wald dessen, was jetzt gerade alles um uns herum passiert, zu schauen, was ist denn daran eigentlich wesentlich? Und muss ich auf jeden Erregungszug aufspringen, oder gibt es vielleicht irgendwas, was wirklich wichtig daran ist und worüber ich mich dann durchaus echauffieren kann, aber kann ich nicht nochmal eine Sekunde darüber nachdenken, was es sein könnte? Und das gefällt mir an dem Text so, und das gefällt mir auch an dem Hopkins-Gedicht, dass eigentlich ja erstmal vorausnimmt, alles hat seine eigene Präsenz und seine eigene seine eigene Rechtfertigung oder Berechtigung, auch hier zu sein. Das ist richtig, aber es gibt auch, und trotzdem kann man auch einmal nachhorchen und fragen, ja, was macht dich eigentlich aus? Was ist es eigentlich?
Also was mich ich muss es mal ehrlich sagen, bei dem Byron-Text fast erdrückt ist diese gnadenlose Spiegelung von Menschen. Ne? Es geht ja hier nicht, glaube ich, um das gesamte Sein, sondern ja, um Leute, denen er ein denkbar schwaches charakterliches Urteil ausspricht. Kein Hauch von Wahrheit adelt ihre Schwächen. Also das ist ja wirklich vernichtend. Die Charaktere sämtlich gleich und glatt, wenn einer überhaupt Charakter hat. Das ist dabei so witzig, aber es ist natürlich ein schonungsloser Spiegel, der gnadenlos verurteilt. Witz ohne Salz. Also es ist so treffend, wie Humor leer und tump und fad sein kann, dass es den Witz zu machen überhaupt nicht lohnt.
Genau. Ja, ja, und ich weiß, was du meinst. Also es ist erdrückend, es ist halt sehr pointiert und es bietet wenig Raum zum Durchatmen. Es ist ja auch ein Auszug, wie gesagt. Aber ich glaube, gerade deswegen gefällt es mir in dieser Zeit so gut. Ich finde, man kann durchaus auch mal hin, also eine gewisse Gnadenlosigkeit walten lassen und mal genau hinzuschauen.
Hau rein, ja? Hau rein. Und ich meine, vor dem Hintergrund dieses Menschen, der ja auch wirklich voller Risiko seinen Weg geht und die Konvention
bricht, ja, alle, die
einfach liegen lässt, zack, so, weil es ihm um Lebendigkeit geht und um Wahrhaftigkeit. Dann ist es plausibel, wenngleich natürlich auch
unbequem.
Ja, und auch so ein bisschen wohlfeil. Also ich
ja,
meine,
absolut, puh, natürlich selbstverständlich. So. Selbstverständlich. Natürlich ist das wohlfeil. Also sowas kann man schreiben, ob man es lebt, who knows, ja. Aber sich das zumindest mal als Gegenpol dazu zu setzen und zu sagen, ja, richtig, aber das Wesentliche,
genau.
dafür reicht es nicht nur schön zu schimmern immer oder zu schillern, das finde ich dann schon ganz, ganz schön.
Ja, du hast
ein Bibelwort dazu gesetzt.
Das will ich nur sagen, und dieses verfehlte Leben auch so zu benennen.
Ja.
In der Resonanz dieser beiden Texte ist eben auch die Spur gelegt, was eigentlich gelingendes Leben meint.
Genau.
Und das insofern sprechen die ganz fein und konstruktiv zueinander, die beiden Gedichte. Ich habe dazu gelegt den Psalmvers aus Psalm 71, der ein bisschen dieses dieses Beschämen aufnimmt, das in diesem gnadenlosen Urteil von Byron aufnimmt. Ein Stoßgebet, verlass mich nicht, wenn ich schwach werde. Also das preist schon die Schwäche ein, die er hier so offenlegt, und ist aber dann ein Wort in Demut, das um Beistand und Hilfe bittet, weil Schwachsein eben auch zu mir dazugehört und zum Menschsein dazugehört.
Ja, natürlich, zu mir natürlich auch. Und zu Lord Byron ganz sicherlich auch. Aber ich glaube, es geht ihm gar nicht so sehr um Schwäche. Also ich glaube, es geht ihm nicht, also das glaube ich, es geht nicht darum, ob jemand wirklich schwach oder stark ist oder erfolgreich oder nicht, oder, sondern es geht um Wesentlichkeit, um Ehrlichkeit.
Ja, aber auch mein Leben zu verfehlen, also
ja, sicher.
Das passiert eben auch dauernd, und dafür brauche ich eben auch die Stoßgebete.
Absolut, definitiv.
Lass mich hier nicht allein, wenn ich es mal wieder vermurks.
genau.
Weil der Anspruch, das wahre Leben dann auch selbst zu kreieren, eben auch übermenschlich groß ist.
Dann lese ich noch einmal das Gedicht dazu.
Ja.
Viel, was erregt, nicht was Erregung schafft, nicht was zu allen Herzen könnte sprechen, ein Firnis über jeder wilden Kraft, Alltäglichkeit sogar in den Verbrechen, Witz ohne Salz, gemachte Leidenschaft, kein Hauch von Wahrheit adelt ihre Schwächen, die Charaktere sämtlich gleich und glatt, wenn einer überhaupt Charakter hat. Tja, das waren ja mal zwei Texte, zwei Engländer.
Zwei Leute von den Inseln und zwei sehr besondere Texte zu unserem Auftakt ins dritte Jahr Seelenfutter. Ich hoffe, es hat euch auch Feuer fangen lassen.
Ja, es gibt
diese Gedanken.
Ja, und beide Dichter lohnen sich nochmal nachzulesen. Und also Lord Byron und auch Hopkins, also das, die werde ich mir beide auf jeden Fall nochmal näher anschauen, denke ich.
Das machen wir und schauen uns sowieso den einen oder anderen Text an, weil nächste Woche ist ja 106 dran. Ja. Übrigens, wer heute dazugekommen ist, muss nicht alle 104 Folgen vorher durchhören, bis er jetzt weitermachen darf, sondern steigt einfach ein bei uns. Wir freuen uns über eure Rückmeldungen, über Mails und Kommentare auf seelenfutter@kirche-husum.de. Nicole, unsere Seelenfutter-Freundin, hat übrigens geschrieben, diese Woche ist Welttag der Poesie.
Ach, wie schön.
So. Das zu unserem Geburtstag. Ja, ne, das, so. Da kann man fromm werden drüber, über definitiv diese Zusammenhänge.
Absolut. Ich freue mich sehr auf nächste Woche und freue mich auf Zuschriften und ja, ich bin gespannt. Diesmal mache ich den Auftakt dann, ne?
Ja, du bist dran, Susanne. Ich bin dran. Also, bis dann. Tschüss.